Es freut mich, dass wir unser Thema im Galaterbrief fortsetzen können. Ich lese die Texte von Galater 3, Abvers 19. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen, bis der Same käme, dem die Verheißung geschehen ist, und ist gestellt vor den Engeln durch die Hand des Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht eines einigen Mittler, Gott aber ist einer. Wie? Ist denn das Gesetz wider Gottes Verheißungen? Das sei ferne. Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrhaftig aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles beschlossen unter die Sünde, auf dass die Verheißung käme durch den Glauben an Jesus Christus oder der Glaube Jesu Christi gegeben denen, die da glauben. Ehe denn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben, der da sollte offenbar werden. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum, dass wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube kommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus oder durch den Glauben Christi. Denn wie viele euer auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Ist also klar, es muss eine Identifikation, es muss der Glaube Christi sein, der unser Glaube wird. Wir haben Christus angezogen. Er ist uns geworden. Es ist das Kleid, das wir verloren haben, die Herrlichkeit, die nehmen wir erneut an. Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben. Wir haben letztes Mal gesehen die Verheißung, wie sie Gott gegeben hat, dem Abraham und auch Adam und Eva, als er mit der Schlange sprach. Und wir haben auch gesehen, was am Kreuz geschieht. Und jetzt bringt hier im Galaterbrief der Geist Gottes durch den Paulus einen Gedanken hervor, das war eine Wiederholung, der sagt: Aber die Schrift hat alles beschlossen unter die Sünde, auf dass die Verheißung käme durch den Glauben Jesu Christi gegeben denen, die da glauben. Ehe denn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben, der da sollte offenbar werden. Und jetzt ist natürlich meine Frage: Was meint der Paulus mit Offenbarung des Glaubens? Wessen Glaube? Lass uns zuerst anschauen, was heißt es, wenn die Schrift sagt, alles ist beschlossen unter die Sünde. In Römer, wir werden das ja dann studieren im nächsten Quartal, im Römer Kapitel 11, da sagt Paulus im Vers 32 Folgendes. Er sagt, denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben. So, was ist die Sünde? Das ist der Unglaube. Und wenn wir zurückgehen, wo Jesus sagt, der Geist Gottes wird der Welt offenbar machen über die Sünde, sagt, dass sie nicht glauben an mich. So, das ist die Sünde. Die Sünde ist das Misstrauen, es ist das Nicht-Glauben an Gott, auf das er sich aller erbarme. So, wir sind alle in demselben Situation. Aber was meint er, wenn er sagt, ehe denn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. So, wenn du unter dem Gesetz ins Gefängnis gelegt wirst. Und jetzt, wo der Glaube gekommen ist, kommen wir aus heraus. Es ist dieselbe Geschichte, wie wir sind unter dem Fluch des Gesetzes und durch den Glauben kommen wir heraus aus dem Fluch des Gesetzes. Wer ist der Glaube, der da offenbart sollte werden und der noch nicht offenbart ward. Es ist allein der Heiland. Es ist Jesus Christus, ist der Same, den Paulus meint, wenn er sagt, der Glauben. Es ist der Glaube Jesu, der noch nicht offenbar worden war. Und alle, die diesen Glauben nicht haben, sind im Gefängnis. Aber jetzt kommt er und errettet uns aus dem Gefängnis. So, wenn Paulus hier schreibt, es ist der Glaube war noch nicht offenbar, dann schreibt er, Christi Glaube war noch nicht offenbart. Weil am Kreuz ist er ja dann, durch sein Leben am Kreuz ist er offenbar geworden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum, dass wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesus. Und wie viele eurer auf Christum getauft sind, die haben Christum angezogen. Und jetzt müssen wir natürlich verstehen, wenn man so das nur so liest, denkt man, aha, das Gesetz ist der Zuchtmeister. Wir können ja auch hier sehen, dass der Fluch des Gesetzes ist ja dasselbe Bild. Nur hier nimmt er den Fluch des Gesetzes und er sagt, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus. Aber jetzt, wo wir getauft sind, das heißt, wo wir gestorben sind, gegenüber wem? Gegenüber dem Gesetz, ja? Sind wir frei vom Gesetz. Und dann denkt der Mensch, das heißt, er ist nicht mehr haltbar vom Gesetz, sondern du bist frei von der Verdammung des Gesetzes. Wir haben das im vorletzten Mal gesehen und wir wollen es heute durchgehen und vereinzelt anschauen, dass wir den Weg des Glaubens verstehen. Und dann werden wir auch verstehen, warum es gegen das Evangelium ist, wenn der Glaube gekommen ist, sich noch wieder aufbaut, das, was nebenher hineingekommen ist, nämlich das Zeremonialgesetz oder die Beschneidung. Wir erinnern uns, dass es Gott ist, der die Liebe ist. Er hat das Universum geschaffen und dieses Universum steuert er über sein Grundgesetz und die Nebengesetze. Aber das Grundgesetz ist das, was immer und ewig da ist, weil es ist das Mittel, wodurch Gott, oder es ist, ja, das ist ein Mittel, ist ein Kanal, wodurch Gott seine Kraft, seine Liebe durch das Gesetz überall hinbringt. Das Gesetz ist also eine Pipeline. Sie vermittelt die Liebe. Es ist so wie ein Stromkabel. Aber ein Stromkabel ohne Strom, nicht angeschlossen ans Netz, bringt nichts, macht keine Leuchte, kann nichts tun. So, deshalb, es ist immer Gottes Kraft, der durchs Gesetz das Ganze erhält. Deshalb kann ein Gesetz weder töten noch lebendig machen. Es ist immer der Gesetzgeber, der beides nur kann. So, das Grundgesetz aller Wesen, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ich möchte es erklären, ist die Abhängigkeit von Energie. Nichts hat seine eigene Energie. Alles, was funktioniert, braucht Energie. Alle Energie kommt von außerhalb. Gott ist es ja, ja. Das Universum kann ohne Energie nicht funktionieren. Würde Gott seine Kraft wegnehmen, auch nur für eine Sekunde, würde alles zusammenfallen. Weil alles steht nur durch seine Kraft. Und alle Energie wird umgewandelt und weitergegeben. Daraus erfolgen zwei Schlussfolgerungen. Die eine ist, dass jede Wirkung hat unbedingt eine Ursache. Weil die Wirkung ist ja nur die Folge eines Einflusses, einer Kraft auf etwas. Deshalb müssen wir das wissen, dort wo die Wirkung ist, ist die Ursache nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Deshalb ist Gott die Ursache und wir sind als Geschöpfe die Wirkung. Aber Ursache und Wirkung sind immer unterschiedliche Dinge. Sie können nie eins sein. Man kann Ursache und Wirkung nie als dasselbe sehen. Das Gesetz verbietet es, ist das Grundgesetz. Deshalb ist Gott die Ursache durch seine Kraft. Ja? Durch das Gesetz fließt seine Kraft und bewirkt die Wirkung und bewirkt das Leben, die Schöpfung. Und er benutzt natürlich dafür sein Wort. Und er hat alles so gemacht, dass alles muss aufnehmen, um es weiterzugeben oder umwandeln und letztendlich für den anderen da zu sein. Das heißt, bei allen Prozessen ist das Geben das Ende des Prozesses. Ja? Nicht das Aufnehmen, sondern das Geben ist das Ende des Prozesses. Und wir werden es ja noch ein bisschen weiter sehen. So, als Adam und Eva sündigte, hat er ihnen aufgegeben die natürlichen Folgen. Das heißt, wenn wir die Hand auf den Ofen tun und er ist heiß, dann verbrennen wir uns. Das sind natürliche Folgen. Wenn wir Gedanken haben der Rache, des persönlichen Verlustes, der Trauer, dann zerstören wir unseren Körper. Das sind natürliche Folgen. Sie sind aber alle immer noch unter der Kontrolle Gottes, weil alle Folgen sind unter Gottes Kontrolle. Ja, er kann nicht an unserer Stelle handeln. Aber wenn wir es tun und das Gesetz brechen, und wir kommen ja auf die Welt, als welche das Gesetz nicht halten können, wir sind unter dem Fluch geboren, als nicht fähig, sein Gesetz zu halten, so haben wir in unserem Leben die natürlichen Folgen, aber sie sind da, um uns zu helfen, den Irrtum zu sehen. Und dann hat er die auferlegten Folgen, es ist auch wiederum seine Kraft, auch der Tod ist letztendlich nur da, weil Gottes Kraft es ist. Die Bibel sagt, der Sünde soll ist der Tod. Die Bibel sagt, der Stachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Ja, das Brechen des Gesetzes, weil dort die Kraft Gottes durchkommt, dort kommt auch die Konsequenz. Alles geht immer vom Gesetzgeber auf. Die natürlichen und die auferlegten Folgen sind vom Gesetzgeber gegeben. Aber beides sind da, um den Menschen auf seine Blindheit, seinen Irrtum hinzuweisen. Ich möchte jetzt jedoch, dass wir den Unterschied verstehen zwischen Grundgesetz und Nebengesetze. In der Natur haben wir einen hierarchischen Aufbau der Gesetze. Das Grundgesetz ist die Basis und darauf steht die Gravitation, das Gesetz der Flüssigkeiten, das Gesetz der Gase, das Gesetz der Aerodynamik, das Gesetz von was auch immer, der festen Körper und so weiter und so fort. Wer weiß, wie viele kleine gesetzliche Sachen da sind. Aber all das, was auf diesem Grundgesetz steht, ist ein Nebengesetz. Und wenn wir den Unterschied nicht machen zwischen Grundgesetz und Nebengesetz, dann kommen wir auch in der Natur mit dem, was wir sehen, nicht zurecht. Weil alle Gesetze sind ja Gott gegeben. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Grundgesetz und einem Nebengesetz? Ein Nebengesetz ist ein Gesetz, das ist abhängig von Umständen, um zu wirken. Das heißt, um Kraft durch dieses Gesetz zu geben, muss ein gewisser Umstand da sein, der erfüllt sein muss, damit dieses Gesetz auf diesen Umstand wirkt. Zum Beispiel, ich brauche Flüssigkeiten, damit das Gesetz für die Flüssigkeiten aktiv ist. Ich brauche die Erde, ich brauche einen gewissen Umstand, dass Gravitation möglich ist. Entferne ich mich, baue ich gewisse Dinge, hebe ich die Gravitation auf. Und damit ist das Gesetz nicht mehr wirksam. So, Nebengesetze sind also Gesetze, die funktionieren nur im Umstand. Wenn der Umstand nicht gegeben ist, funktionieren sie nicht. Das Grundgesetz im Vergleich dazu ist unabhängig von allen Umständen. Es wirkt in jedem einzelnen Gesetz, ist es drin, dass nichts die Energie hat und dass die Energie immer von außen kommen muss und dass die Energie aufgenommen muss, wird umgewandelt und weitergegeben. So, all das steht in allen anderen Gesetzen, ist das drin. Es ist immer unabhängig von Umständen. Deshalb können wir auch jetzt die 10 Gebote, das Zentralgesetz und die Beschneidung verstehen. Da die 10 Gebote das Grundgesetz aller Wesen sind, sie sind dieses Gesetz, alles braucht Energie, man muss jede Folge hat eine Ursache. Alles muss nehmen, um zu geben. Das ist das Grundgesetz, die 10 Gebote. Und wir werden sehen, dass das die 10 Gebote tatsächlich sind. Und darauf hat Gott jetzt das Zeremonialgesetz gebaut. Das Zeremonialgesetz sind alle Gesetze und Vorschriften für den Opferdienst. Wir haben letztes Mal gesehen, sie sind gegeben worden im Paradies noch, sofort nach dem Sündenfall. Kain und Abel waren die Ersten, die sie ausübten und in der Bibel beschrieben worden sind. Der eine tut es richtig, der andere tut es falsch. Dann kommt die Stiftshütte, später der Tempeldienst. Dann kommen die täglichen Opfer und die jährlichen Feste. Das sind alles aufgebaute, auf dem Grundgesetz funktionierende Gesetze. Die Beschneidung kam auch dazu, zum Zeremonialgesetz, als Abraham seine Ungeduld hatte und im Glauben versagte. So hat ihm Gott gesagt, ja, du musst was wegschneiden aus deinem Herzen. Der Unglaube muss weg, die Sünde muss weg. So, das sind Nebengesetze. Und diese Nebengesetze sind nur wirkungsvoll unter Umständen. Ist der Umstand nicht mehr vorhanden, sind sie nicht mehr aktiv. Deshalb, sie sind Zeichen der Gefangenschaft und sie sind Zeichen der Hoffnung auf den Befreier. Aber jetzt kommt der Befreier. Jetzt ist Christus am Kreuz gestorben und der Vorhang zerreißt im Tempel von oben bis unten. Und Gott macht deutlich, auch sichtbar, die Nebengesetze haben ihr Ende, weil der Umstand sich verändert hat. Der Erbe ist gekommen. Der Samen ist aufgegangen. Das, worauf das Nebengesetz hinwies, gibt es nicht mehr. Es ist vorbei. So, wenn es eines Tages keine Flüssigkeit mehr gibt, dann gibt es das Gesetz für Flüssigkeiten nicht mehr. Wenn es eines Tages keine Gase mehr geben sollte, dann gibt es das Gesetz für Gase nicht mehr. Nur um das zu verstehen. Wenn wir auf dem Mond leben würden, dann hätten wir das Gesetz der Gravitation nicht mehr. Weil es ist abhängig von einem Umstand. Der Glaube wird offenbart. Ja, wir waren alle verschlossen aufs und unter dem Gesetz. Wir konnten es nicht halten. Das Zeremonialgesetz war ein Hinweis auf den Befreier, aber es war gleichzeitig ein Zeichen der Gefangenschaft. Und jetzt ist aber der Erbe gekommen. Und der Glaube ist offenbart, der noch nicht offenbart geworden ist bis zum Kreuz oder bis zur Auferstehung. Und jetzt sind diese Gesetze nicht mehr in Funktion. Weil sie sind Nebengesetze, sie sind vom Umstand abhängig. Ändert sich der Umstand, wirken sie nicht mehr. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, warum das Zeremonialgesetz und die Beschneidung Nebengesetze sind, die dazugekommen sind. Auch die Schriftart der 10 Gebote ist dazugekommen. Aber das Gesetz, das Grundgesetz aller Wesen, kommt nicht dazu. Aber auch das hat Gott offenbart, damit wir erkennen den Irrtum, um aus ihm herauszukommen. Beide Gesetze müssen das tun, nur waren die Nebengesetze etwas, was erschwerlich war. Man musste Opfer bringen, man musste das Tier auseinander, das Fett herausholen, man musste 3-mal im Jahr nach Jerusalem gehen. Es waren Dinge, die man tun musste, um die Knechtschaft unter der Sünde zu verstehen. Gott hat alles getan, um das so deutlich wie möglich zu machen für jeden, der unter diesen Zeremonialgesetzen und der Bescheidung gelebt hat. Aber jetzt offenbart sich der Glaube, Jesus Christus kommt. Ja, er hält sie alle. Er ist in den Geboten, er bleibt im Zeremonialgesetz, weil unter seinem Leben war es ja da. Er feiert Passa, er muss nie opfern, ja, aber er ist mit zusammen beim Passafest und bei den Sachen. Er geht bei den Festen in den Tempel nach Jerusalem, so wie alle anderen gehen. Und er ist auch beschnitten am achten Tage seines Lebens. So, er ist der Erbe. Und jetzt am Kreuz, bis zum Kreuz und am Kreuz, offenbart sich der Glaube. Und jetzt werden die Nebengesetze unwirksam, weil sie zeigen nur die Gefangenschaft und bringen die Hoffnung, endlich mal frei zu sein, aus nicht mehr gesperrt zu sein, frei, nicht mehr unter dem Fluch. Und das Grundgesetz aller Wesen muss uns zeigen, oder wir kommen dazu, dass wir das halten können, weil das können wir nicht mehr halten. Das hier war möglich zu halten. Das war minutiös aufgeschrieben. Paulus schreibt nicht, dass das nicht möglich ist zu halten. Das waren Vorschriften. Die waren einfach, sie waren haltbar. Aber was wir nicht konnten, ist, wo wir tatsächlich unter dem Fluch stehen, der Unhaltbarkeit des Gesetzes, ist das Grundgesetz. Und das möchte ich heute anschauen. Ich möchte, dass wir es sehen aus der Perspektive, wie ich es gelernt habe, anhand des Menschen, anhand des Körpers. Und dann habe ich es gesehen, dass es im Geist genauso funktioniert. Wir haben das Gesetz des Lebens. Paulus nennt es auch das Gesetz des Lebens oder der Freiheit. Er sagt, das, was mir gegeben war zum Leben, ist es mir nun zum Tod geworden. Das sei ferne. Aber die Sünde, ja, in mir, die brachte mir den Tod. So, diese Linie soll zeigen, dass wir in unserem Geist ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein haben. Wir sprechen jetzt nur über die geistliche Komponente unserer Seele, unseres Lebens. So, im Herzen, im Unterbewusstsein haben wir zwei Aktivitäten, weil es nur zwei Aktionen gibt im Rahmen des Gesetzes. Das Nehmen und das Geben. Das Grundgesetz sagt, alles muss nehmen, um zu geben. Alles ist zum Zweck des Gebens da. Das ist das Gesetz des Lebens. Alles funktioniert so. Gott ist der Einzige, der gibt und nicht nehmen muss. Alle anderen Wirkungen, alles, was er geschaffen hat, muss nehmen. Aber nehmen ist nie Zweck, sondern nehmen ist nur eine Notwendigkeit zur Ausführung des Gebens. So hat er das gemacht, dass in unserer Seele, das heißt, unser Geist muss nehmen, wir werden gleich sehen, das ist die Liebe, oder, ja, um zu geben. Und alles, was ich gebe in meinem Geist weiter, gebe ich dem Körper entweder die lebenserhaltende oder die zerstörende Energie. Dadurch, dass der Output, das heißt das, was der Geist gibt, in den Körper kommt, weil er kann ja alles nur mit dem Körper tun. Ja? Und ich mache ja immer dieses Bild des Klaviers, dass der Körper ist, die Tastatur ist die Hirnrinde und der Geist spielt. Der Geist kann nur Töne machen durch den Körper. Weil der Ton kommt aus dem Körper, der kommt nicht aus dem Geist. Aber der Körper kann nie einen Ton herausbringen von sich. So wie ein Klavier nie einen Ton herausbringen kann von sich. Es muss jemand darauf spielen. So, am Ton des Klaviers, das heißt, an dem, was ich im Körper sehe, was der Geist mit dem Körper tut, kann man sehen, was er nimmt und von wo er nimmt. Weil das kommt ja heraus. Immer das, was man nimmt, kommt heraus. Was man sät, das wird man ernten. Es geht nicht anders. Wenn ich Wasser aufnehme, dann habe ich Wasser. Man kann nichts anders weitergeben. Man wandelt zwar etwas um, aber das, was man umwandelt, ist aus diesem, was man genommen hat. So, das ist das Gesetz des Lebens, wie es Gott gemacht hat. Das ist das Grundgesetz. Alles funktioniert so. Der Körper hat keine Wahl. Wenn ich dem Magen etwas gebe, dann behält er nichts, er gibt sofort weiter. Wenn das Herz das Blut aufpumpt, dann behält es nichts, sondern es pumpt es sofort weiter. Alles gibt es immer weiter. Weil so ist es gemacht zu sein. Geben ist immer das Ziel. Weil Gott geben ist. Gott ist selbstlos. Gott tut nichts für sich. Deshalb ist jedes Geschöpf gemacht, dass es nichts für sich selbst tun kann. Weil es kann nur nehmen, um zu geben. Und das tut es entsprechend der Aufgabe, die es Gott gegeben hat, die ihm Gott gegeben hat. Jeder nimmt und gibt. So, nur der Geist des Menschen lebt in einem Irrtum, im Gesetz des Todes. Er gibt, um zu bekommen. Das ist die Not allen unseres Lebens. Das ist, was ich sagen will, der Fluch. Wir können durch diesen Umkehr der Gesetzmäßigkeit, die ja nicht existiert, die aber in unseren Köpfen existiert. Wir geben, um zu bekommen. Weil wir denken, wir hätten was zu geben, bevor wir nehmen. So sieht der Mensch nicht, dass er alles, was er weitergibt, irgendwoher nimmt. Das ist ihm nicht bekannt. Und so leben wir im Gesetz des Todes. Wir können nicht mehr lieben, wenn jemand uns betrügt. Wir können nicht mehr lieben, wenn uns jemand scheel anschaut. Wir können nicht mehr lieben, wenn jemand uns anlügt oder hinterlistig begegnet. Wir sind Gefangene im Gesetz des Todes und in unserem Körper sehen wir das Ergebnis, dass der Geist gefangen ist. Die Krankheit in den meisten Fällen ist die Folge eines Geistes, der gefangen ist, der nicht mehr die Liebe geben kann, weil er sie denkt, von sich gibt und nicht sieht, dass er sie irgendwoher nimmt, bevor er gibt. Menschen sehen ihre geistige Abhängigkeit nicht, weil das Gesetz des Todes entsteht aus der sündigen Natur, die da sagt, ich bin Gott. Ich habe was zu geben und mir gebührt es, etwas zurückzubekommen. Aber das ist der Irrtum. So, Gott hat uns in unserem Geist geistige Bedürfnisse, die Liebe, die Gerechtigkeit, die Freiheit, das sind alles geistige Bedürfnisse. Das sind, wenn man so will, Löcher, die unser Geist hat, die er füllen muss. Aber die hat er ja, er hat ja die Füllung nicht in sich. Also muss er diese Füllung von jemand holen, um voller Gerechtigkeit zu sein. Aber jede Gerechtigkeit, die er in sich hineintut, ist keine eigene. Es ist nur die, die er von außen holt, weil Gerechtigkeit ist nur ein, ich sage es mal, ein Behälter in ihm, den er füllt. Und so wie der Magen oder die Nahrung, die das Bedürfnis ist, wir haben ein Loch im Bauch, wir sagen es ja auch manchmal, wenn wir hungrig sind, also füllen wir das auf und dann ist es aufgefüllt. Es kommt in den Körper, der Körper bekommt seine Nahrung, das Loch ist gestopft. Aber hier hat der Geist jetzt ein Gefäß, er braucht Gerechtigkeit, er braucht Liebe und er muss das befriedigen, er muss es füllen. Und die einzige Möglichkeit, es zu füllen, ist über Beziehungen. Es ist nur möglich, über Liebesbeziehungen, die Löcher, sage ich jetzt mal, die Bedürfnisse, die der Geist hat, zu füllen. Aber er kann sie nur von außen holen. Deshalb kann er nie seine Freiheit haben, er kann nie seine Zeit haben, er kann nie seine Gerechtigkeit haben, er kann nie seine Anerkennung haben, weil es ist alles nicht sein. Aber er hat diese Bedürfnisse, die muss er selber füllen. Da gibt es tausende Gefäße und er muss sie füllen. Weil das sind seine Bedürfnisse. Er braucht das. Und er kann das nur über Liebesbeziehungen tun. Deshalb sind in unserem Leben die Beziehungen unser Schicksal. Weil sie spiegeln sich in unserem Körper wieder. Und es gibt nur zwei. Entweder liebe ich, um zu nehmen, oder ich liebe jemanden, um zu geben. Es gibt nur zwei Gründe für eine Beziehung, weil wir ja nur zwei Gründe in unserem Herzen haben. So, wir brauchen also wie viele Beziehungen, damit wir das Gesetz des Lebens erfüllen? Wenn ich diese Frage stelle in meinen Vorträgen, dann sagen sofort die meisten Menschen eine. Und ich frage dann, ist es in der Wahrheit oder in der Lüge, dass ich nur eine brauche? Das Gesetz des Todes sagt, wir brauchen nur eine Beziehung. Das Gesetz des Lebens sagt, Wir brauchen mindestens zwei. Im Gesetz des Todes geben wir, um zu bekommen. Wir geben an dieselbe Stelle, wo wir nehmen. Das gibt es in den Gesetzen Gottes nicht. Das Nehmen und ein Geben ist ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf beginnt durch Gottes Geben und er kehrt wieder zurück zu Gott. Aber jeder in dem Kreislauf nimmt von Gott, nimmt vom anderen und so weiter. Immer macht jeder Nehmen, um zu geben. Ich gebe ein kleines Beispiel. Der Baum nimmt seine Frucht, nimmt seine Kraft aus dem Boden. Er nimmt seine Wärme aus der Sonne, von der Sonne, aus der Luft. Und er macht dann die Frucht. Die gibt er ab. Wem gibt er sie ab? Dem, von dem er genommen hat? Können wir was der Sonne zurückgeben? Können wir was der Erde geben? Von dem, was es gibt? Natürlich nicht. Nicht einmal wir selbst, wenn wir sterben, gehen in die Erde. Wir werden zwar zur Erde, aber es müssen die Würmer müssen uns das fressen und die Bakterien zersetzen. So, wir können direkt der Erde nie was geben. So, in der Natur ist ganz deutlich, dort, wo wir nehmen, können wir nicht geben. Dort, wo wir geben, können wir nicht nehmen. Es gibt in der Natur nur reine Beziehungen. Es gibt in der Natur keine Wechselbeziehung. Keine Zweibahnstraße. Das ist so schwer für uns zu verstehen, weil wir immer nur in der Zweibahnstraße gehen. Ich gebe dir was, damit ich was bekomme. Ich gebe dir was, damit ich was bekomme. Und so denken wir auch in der Beziehung mit Gott. Wir denken, Gott braucht eine Wechselbeziehung. Gott hat keine Bedürfnisse. Er braucht keine Beziehung. Aber da er Liebe ist, ist er geben. Er gibt's. Aber er muss nirgendwo nehmen. Weil wir sind nicht unabhängig beim Nehmen. Beim Nehmen sind wir alle abhängig. Dort kann der Geist, da ihn niemand zwingen kann, muss er Vertrauen ausüben. Ohne Vertrauen kann er nichts nehmen. Vertrauen ist immer das Erste, was ein Geist tun muss, damit er nimmt. Aber beim Geben gibt er weiter, ohne Vertrauen, weil es ist unabhängig davon. Deshalb ist das ganz klar und deutlich. Ich bin nur abhängig von dort, von der Beziehung, wo ich nehme. Aber ich wurde nicht gemacht für die Beziehung zum Nehmen, sondern ich wurde gemacht zum Geben. Alle meine Patienten, alles das, was ich sehe in meiner Praxis mit den Menschen, alle Probleme kommen, weil der Mensch nicht weiß, von wo er nimmt. Er sieht nicht, dass er abhängig ist von einem Menschen, von Mutter, von Vater, von Kindern, von Haustier, was auch immer er hat. Er sieht nicht, dass er auf das vertraut, um zu leben. Ich kann sehr, sehr viele Beispiele geben. Ich gebe nur dieses eine Beispiel dieser einen Frau, die nach der Scheidung in eine Depression fällt und sie hört dann von meinen Vorträgen, ich berate sie, sie kommt langsam aus der Depression raus und sie ist inzwischen ganz draußen. Aber nach 3 Monaten ruft sie mich dann an und fragt, ich kann nicht mehr aufhören zu weinen. Etwas ist passiert, was ich gebetet hat, nicht passieren sollte. Und es ist ich habe meinen Mann getroffen in der Stadt mit seiner Freundin. Und während er an mir vorbeigeht, sagt er zu seiner Freundin, dies ist meine Ex-Frau. Und während er das so sagt, verletzt sie das und sie fängt an zu weinen und kann nicht aufhören zu weinen. Und dann ist mir ganz klar, warum weint sie? Warum verliert sie die Kontrolle? Weil sie im Gesetz des Lebens oder im Gesetz des Todes ist. Nun, jeder Kontrollverlust ist eine Folge des Irrtums. Jesus hat nie die Kontrolle über sich selbst verloren. Nie. Weil er auch nie wollte kontrollieren, das, was nicht unter seiner Kontrolle war. Das hat er dem Vater gelassen. Aber wir wollen den Mann kontrollieren. Wir wollen die Freundin kontrollieren. Wir wollen egal wen kontrollieren. Dadurch müssen wir in eine Not kommen. Warum kann der Freund nicht sagen, was er will? Weil ich denke, ich bin von ihm abhängig. Ich sehe nicht, dass ich von ihm nehme. Ich denke, der ist mir schuldig, etwas zu geben, weil ich ihm etwas gegeben habe von mir. Und so frage ich sie, damit ich diesen Irrtum in ihrem Bewusstsein der in ihrem Herzen ist, ins Bewusstsein rufe. Und ich frage sie, als du mit deinem Mann zusammen warst, die 11 Jahre, wie viel Liebe hast du ihm gegeben? Und die Frau antworten immer gleich, alle. Wenn eine Frau liebt, liebt sie grundsätzlich, indem sie alles gibt. Und wie fühlt man sich? Jeder fühlt sich wohl, weil indem man liebt, geht es in den Körper. Wenn ich jemanden nett an ihn denke, dann habe ich die größte Kraft davon. Deshalb sagt ja die Bibel ganz klar, wer seinen Nächsten liebt, liebt sich selbst. Weil er lebt von der Liebe, die er seinem Nächsten zuwirft in seinem Geist. Weil das ist die Kraft des Körpers. Gott hat es so gemacht, dass das Geben der Liebe die Kraft unseres Körpers ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen Geist und Körper. So, sie muss weinen, ihre Kraft geht weg, weil sie hat gegeben. Aber sie weint nicht, weil sie gegeben hat. Die Frage ist nur, und die habe ich hier gestellt, wie viel hast du von dir gegeben? Und dann antwortet sie, weil sie kennt das Gesetz, nichts. Und als sie gesagt hat, nichts, dann habe ich ihr gesagt, dann kannst du aufhören zu weinen. Weil, warum weinst du denn? Du weinst doch nur, weil du nichts bekommen hast. Wenn ich heute manchmal diese Frage stelle in meinen öffentlichen Vorträgen, wie fühlt man sich, wenn man alles gegeben hat, dann kommt sehr häufig mittlerweile die Antwort, leer. Ja, man ist leer, weil man denkt, man hat von sich was gegeben. Und bekommt jetzt nichts zurück. Aber wenn man ständig nimmt, um zu geben, kann man da je leer sein? Sicherlich nicht. So, der Mensch will immer gefüllt werden. Er sieht seine Not nicht. Wir müssen verstehen, alles, was wir weitergeben, haben wir irgendwo genommen. Ja, unser Geist hat Fähigkeiten, Dinge zusammenzubauen und so weiter. Aber er hat keine Information in sich selbst. Er muss sie immer von außen holen. Wir Menschen denken, was wir tun, tun wir aus uns heraus. Es ist meine Zeit, meine Hand, mein Leben. Wirklich? Natürlich nicht. Nichts ist mein. Deshalb, wenn ich alles gegeben habe, habe ich nichts von mir gegeben. Also, weshalb traurig sein? Durchs Geben bin ich doch erlöst. Durchs Geben bin ich frei. Durchs Geben bin ich in Einklang mit dem Willen Gottes, wenn ich von ihm genommen habe. Das ist entscheidend zu verstehen. Es ist diese kleine Geschichte meines Kollegen, als Heino-Kollege, der auch Heino ist. Und er hat eines Tages einen Patienten, der ihm, nachdem er ihn behandelt hat, fragt er ihn, was er vom Beruf sei. Und der Patient sagt, ich bin Räuber vom Beruf. Und der Arzt ist verwundert, dass der so offen sagt, er sei ein Räuber vom Beruf. Und ihm wurde vor kurzem was gestohlen. Und er wollte jetzt den Räuber etwas mitleidig stimmen mit dem Opfer, wenn er stiehlt. Und so fragt er den Räuber und sagt, hat man Ihnen noch nie etwas gestohlen? Und haben Sie den Schmerz nicht gespürt, den man hat, wenn man etwas gestohlen bekommt? Und der Räuber antwortet, sehr bezeichnend, er sagt, mir hat man schon viel gestohlen, aber Schmerzen habe ich dabei nicht gespürt. Weil alles, was man mir gestohlen hatte, war gestohlen. War also nicht sein. So hat er keine Schmerzen. Er empfand nichts Negatives in dem Sinne, dass er jetzt dem Sache nachweint, weil es war ja nicht sein. Der Hiob wusste, seine Kinder sind nicht sein. Er wusste, seine Kamele, seine Schafe sind nicht sein. Sein Gold und Silber sind nicht sein. Er wusste, ich bin nackig gekommen und ich bin nackt, ich gehe nackt. Ich habe genommen oder der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Wir müssen wissen, in unserem Herzen liegt der Betrug. Alle Probleme des Menschen kommen aus dem Gesetz des Todes, das da gibt von sich aus, um zu bekommen und nicht sieht, dass es vorher nimmt. Und weil alle Probleme hierher kommen und Vertrauen der Anfang ist des Nehmens, der Anfang einer jeden Aktion des Geistes geschieht nur durch Vertrauen, weil man ihn nicht zwingen kann. Deshalb gibt es das Vertrauen im Magen. Der Magen vertraut auf nichts. Das Herz vertraut auf nichts. Nichts Physisches vertraut auf etwas, weil es nimmt und gibt. Es muss im Gesetz leben, aber ohne Wahl. Vertrauen heißt, ich habe eine Wahl. Ich nehme nur von dort, wo ich Vertrauen habe, dass mein Bedürfnis dadurch gestillt wird. Sonst nehme ich nicht. Sonst laufe ich weg. So, jetzt habe ich vor etwa 3 Jahren die 10 Gebote entdeckt. Ich bin als Adventist geboren, aber ich kannte die 10 Gebote nach dem Buchstaben, aber ich kannte sie nicht nach dem Geist. Ich wusste nicht, wie unser Herz funktioniert. Und jetzt, als ich das Herz weiß, wie es funktioniert, dass es nur Nehmen und Geben gibt im Herzen und alles mit Vertrauen beginnt, habe ich gesehen, wenn die Gebote Gottes im Neuen Bund ins Herz geschrieben werden sollen, dann heißt das, dass es Nehmen um zu geben ist, das Gebot. Und dann gibt es ja nur 2 Dinge. Und so habe ich entdeckt, dass die 10 Gebote auf 2 Tafeln geschrieben worden sind. Warum auf 2 Tafeln? Weil die eine Tafel ist eine ausschließliche Tafel, die andere ist eine einschließliche Tafel. Sie sind unterschiedlich. Man kann sie nicht auf dieselbe Tafel schreiben. Nicht? Weil sie ja unterschiedlicher Natur sind. Deshalb hat Gott die 10 Gebote, das ist ja das Einzige, was er mit seinem Finger geschrieben hat, auf die Tafeln geschrieben. Als Mose sie zerbrach, hat er neue Tafeln gemacht und sie Gott gebracht und er hat sie wieder draufgeschrieben. So, die eine Tafel steuert das Nehmen. Die andere Tafel steuert das Geben. So habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mir mal das Gesetz an, wie es formuliert ist. So sehe ich das 1. Gebot, kein anderer Gott. Das 2. keine Götzenbilder. Das 3. Gottes Name nicht missbrauchen. Das 4. Gedenke des Sabbats ist das einzige Gebot, was uns zeigt, dass wir ein Geschöpf sind. Diese 1. Gebot sagt etwas Ausschließliches. Nämlich, wenn du ein Geschöpf Gottes bist, kannst du nur Gott allein vertrauen. Deshalb kannst du dein Bedürfnis nur aus Gott allein stillen. Das ist mir so schön und deutlich aufgefallen. Und es ist ja zusammengefasst in dem Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften und mit allem, was du hast. Wofür? Warum soll ich Gott lieben? Um ihm was zu geben oder von ihm was zu nehmen? Und wenn der Mensch sein Herz nicht kennt, dann liebt er Gott, so wie er jeden liebt. Er liebt Gott, um zu geben. Und er sagt, ich habe jetzt Gott etwas gegeben. Ich halte seine Gebote. Ich richte mich nach dem, was ich denke, richtig ist. Also muss ich jetzt von ihm bekommen. Nein, nein. Der Segen ist nicht im Handeln Gottes, sondern in meinem Handeln. Ich muss nehmen und geben. Der Geist an unserer Stelle kann Gott nicht handeln. Er hat den Geist gemacht, dass er selber sich bewegt, dass er selber handelt. Niemand kann für ihn handeln. Deshalb ist auch der Gott, kann Gott dem Menschen nicht helfen, wenn er ihm nicht vertraut. Weil nur durch Vertrauen muss der Mensch selber handeln. Er muss nehmen von Gott. Aber wenn er denkt, durch das Gesetz des Todes, das ist doch das Gesetz, wo wir sagen, die Gerechtigkeit durch Werke, wo der Mensch etwas tut, damit er was bekommt. Es gibt immer eine Frucht für alles Tun. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Aber wenn ich etwas gebe, um zu bekommen, dann steht mir das Bekommen zu. Und dann fordere ich es und bin unglücklich, dass Gott mir nicht gibt. Warum ist es das so? Warum ist es das so? Wenn ich doch weiß, nur ich muss von Gott nehmen. Und er stellt mir alles zur Verfügung. Sicherlich haben wir gesehen in der letzten Stunde, dass wir nicht mehr in einer Umwelt leben, wo alle unsere Bedürfnisse befriedigt werden können zu 100%. Aber wir können so weit überleben. So, ich muss verstehen, meine Beziehung zu Gott ist eine reine Nehmebeziehung, weil ich kann Gott nichts geben. Und Gott macht das Wasser klar, indem er sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Kann ich dem Wasser was geben, wenn ich es trinke? Tue ich der Wasserquelle einen Gefallen, wenn ich aus ihr das Wasser schöpfe? Sicherlich nicht. Also gehe ich nur, um zu nehmen. Jesus sagt, ich bin das Brot. Wer mich isst, wird nicht mehr für sich selbst leben, sondern für mich. Wie viel wollten ihn essen? Wie viel wollten haben das Angebot angenommen? Bis auf die 12 Jünger haben alle verlassen. Und darunter war der Judas, der blieb, aber nicht auf dem Grunde, weil er glaubte und sein Brot nahm und sein Wasser trank. Auch die 70 Jünger verließen Jesus, als er sie fragte, isst doch mein Brot, dann werdet ihr nicht mehr für euch leben. Dann werdet ihr sterben, so wie Paulus hier sagt, ich bin gestorben, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich lebe für Gott. Ich nehme aus Gott. Aber jetzt kommt ein wichtiger Aspekt des Gesetzes. Wenn ich gehe, um zu nehmen von Gott, für wen gehe ich, um zu nehmen von Gott? Das ist eine sehr wichtige Frage. Für wen betest du? Für wen liest du die Bibel? Und da kommt die Antwort, für mich. Und dann sage ich, wenn du es für dich tust, bist du im Gesetz des Todes. Weil in der Natur, in dem Gesetz des Lebens, tut niemand nichts für sich. Der Nussbaum macht doch die Nüsse nicht für sich. Die Tomate macht doch die Tomaten nicht für sich. Die Sonne scheint doch das Licht nicht für sich. Der Mond nicht für sich. Das Meer gibt doch das Wasser nicht für sich. Der Wasserhahn, die Pipeline, die tun doch nichts für sich. Es gibt nichts auf dieser Welt, das etwas für sich tut. Weil es nicht geht. Nur der Geist des Menschen ist im Irrtum. Er denkt, er tut es für sich. Aber wenn du für dich betest, wenn du für dich studierst, dann bist du im Gesetz des Todes. Es wird dir nichts helfen. Jesus kam, um wie viel für sich zu tun? Wie viel kam er, der sagte, das Gesetz, ich bin gekommen, um zu erfüllen, was geschrieben steht, im deinen Willen Gott. Und das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes sagt, wo ich nehmen soll. Aber er sagt auch, dass ich nicht für mich da bin. Ich bin gemacht, um zu dienen. Aber der Mensch dient sich selbst. Der Mensch lebt um des Nehmens willen. Im Gesetz des Todes sind wir umgekehrt zum Leben. Wir tun alles, um zu nehmen. Oder besser gesagt, um zu bekommen. Weil wir des Nehmens ja nicht gewahr sind. Wenn du für dich betest, wenn du für dich isst, wenn du für dich atmest, bist du im Gesetz des Todes. Alles, was wir für uns selbst tun, ist ein Irrtum. Weil wir können es ja gar nicht. Wir tun es letztendlich für den Satan. Jesus sagt so deutlich, niemand kann zwei Herren dienen. Man kann nicht, man muss die Löcher füllen in seinem Herzen, in seinem Geist. Und entweder fülle ich sie von Gott oder ich fülle sie von Menschen, letztendlich vom Teufel. Und ich weiß es nicht. Deshalb sind die Menschen doch so enttäuscht, wenn der Vater und die Mutter sie nicht geliebt hat, sind so enttäuscht, wenn der Partner sie verlässt oder betrügt, weil sie ihr Vertrauen auf wen gesetzt haben? Auf Gott oder auf den Partner? Wo liegt ihr Vertrauen? Von wo leben sie? Von wo nehmen sie? Jede Problematik kommt aus dem Vertrauen, dass ich muss ja vertrauen irgendwo, weil ich muss nehmen, ich muss meine Löcher stillen, ich muss die Bedürfnisse befriedigen. Und jedes Problem kommt hier und ist hier nur. Und wir nehmen, wir gehen zu Gott. Menschen haben ein geistiges Leben, aber sie tun es für sich. Wenn du etwas tust für dich, wenn du denkst, dieser Arm ist für dich da und du sollst für dich ihn benutzen, für dich und für deine Sachen, dann missbrauchst du Gottes Arm. Weil er ist nicht gegeben dir, dass du ihn für dich benutzt, sondern dass du ihn benutzt im Dienste Gottes, dort, wo dich gestellt hat. Das ist der Paulus, der sagt, in Vers 10, ersten Galater-Kapitel, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich, Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Knecht heißt, ich bin abhängig, ich muss von jemandem nehmen, ich muss mich nach jemandem orientieren, aber ich bin im Dienst, nicht um meinetwillen, sondern um des anderen Willen. Gott hat uns gemacht, dass wir um des Gebens Willen sind. Das heißt, wir müssen studieren, wir müssen beten, aber wir gehen, damit wir etwas geben können. Wir gehen nicht im Sinne zu Gott, damit ich etwas für mich habe, sondern ich gehe, damit ich mich fülle, damit ich geben kann, weil im Geben ist das Leben. Ich könnte noch stundenlang weitersprechen, aber lasst uns das merken. Unsere Beziehung zu Gott ist eine reine Nehmebeziehung. Unsere Beziehung zu Gott ist aber nicht um unseren Willen. Es ist um der Sache willen, für die uns Gott geschaffen hat, nämlich, dass wir für diese Welt, für die er uns gemacht hat, da sind. Als Diener. So wie Jesus. Jesus hat nichts für sich getan, er hat nichts aus sich getan. Alles, was er getan hat, hat aus dem Vater getan, um den Willen des Vaters zu erfüllen, den er dem Menschen gegeben hat, zu erfüllen. Das ist, weshalb wir beten und weshalb wir Gott gehen zu nehmen. Es ist ein Mittel. Diese Seite ist ein Mittel. Das ist Zweck. Und so ist auf der anderen Seite das erste Gebot, Ehre Vater und Mutter. Es sagt, gib Vater und Mutter die Ehre, damit es dir gut geht und du gesund bist. Fast alle Krankheiten aus dem Geist, die kommen, kommen aus der Nichtfähigkeit, Vater und Mutter zu ehren. Das habe ich am Anfang gefunden und gesehen und gesehen und gesehen und konnte mich nicht wehren vor Erstaunen, dass wir nicht verstanden haben, was bedeutet Vater und Mutter ehren. Jeder, der von Vater und Mutter noch abhängig ist, ist und kann Vater nicht ehren. Wenn ich darunter leide, dass mein Vater und Mutter gestorben ist oder dass sie nicht waren, wie sie sein sollten, dann bin ich im Selbstbetrug, weil ich nehme von ihnen. Sie sind immer noch auf dieser Seite. Es ist normal, dass ich Vater und Mutter habe zum Nehmen während der Kindheit, weil sie sind Gottersatz. Das Kind, des Kindesgeist hat niemanden, wo er lieben soll, damit er nimmt. Wem er vertraut, von dem er nimmt. Das Kind hat keine andere Möglichkeit. Aber die Mutter muss es lehren, von Gott zu nehmen, wenn es erwachsen ist, dass es nicht mehr die Mutter hat zur Quelle, sondern Gott allein. Ab 12, 14, 15 Jahren sollten die Kinder nicht mehr eine Mutter und einen Vater brauchen, um sich geistig nach ihnen zu orientieren. Das sollte die Erziehung der Mutter insbesondere schon erledigt haben, dass das Kind in seinem Geist weiß, wem es vertraut, nach wem es sich richtet und für wen es lebt. Für wen sucht es einen Beruf? Für wen will es da sein im Leben? Für sich oder für den, der ihn geschaffen hat? Und wir haben nicht verstanden unseren großen Egoismus, weil wir das Gesetz nicht verstanden haben. Wir haben nicht verstanden, wie tief wir gefallen sind. Und deshalb leben wir in einem super Zustand und sagen, ja, alles okay. Wir sind in einem furchtbaren Zustand, weil wir nicht sehen, was wir tun. Wir leben als Egoisten und wir wollen den Himmel ererben. Das wird nicht gehen. Aber da kommen wir noch hin, wenn wir über das Fleisch und über den Geist reden, über den Unterschied zwischen dem Leben Jesu und seinen Früchten und denen unseren, die wir haben in unserem Leben. So, Vater und Mutter kann ich nur ehren, wenn sie mir nichts schulden, wenn ich von ihnen unabhängig bin. Wenn ich trauen würde, dass sie gestorben sind, dann wäre ich ein freies Wesen, dann könnte ich traurig sein, ja, sie sind gestorben, aber ich weiß, es gibt die Auferstehung. Ich lebe nicht von ihnen, mein Geist ist nicht abhängig von ihnen. So geht die Trauer schnell vorbei und ich bin frei. Aber wenn ich nicht aus der Trauer herauskomme, dann heißt es, mein Vater ist oder meine Mutter ist meine Quelle des Lebens. Ich kann nicht leben ohne Quelle. Ich muss sie unbedingt haben. Ich muss sie wieder auferwecken oder was auch immer ich tun muss. Dann erkennt der Geist, in seiner Not, wenn Gott uns in die Not bringt, erkennen wir, an wem wir hängen, von wem wir nehmen. Und Vater und Mutter sind die Ersten. Wir müssen Vater und Mutter ehren. Es geht nur, wenn sie uns nie was Böses getan haben, wenn sie in keiner Schuld zu uns stehen. Nur dann ehren wir Vater und Mutter. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen. Man kann niemanden lieben um ihm zu geben, wenn man etwas von ihm will. So, dann sagt Jesus oder Gott, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren deines Nächsten. Die 10 Gebote sind 10 Gebote. Warum sind sie 10 Gebote und nicht nur 2? Weil es gibt doch nur Nehmen und zu geben. Warum hat Gott 10 Gebote geschrieben? Nun, Gott weiß, es gibt ja nur das eine Gebot, Nehmen und Geben. Oder Nehmen, um zu geben. Das ist das Grundgesetz des Lebens. Auch so viel haben wir nur in unserem Herzen. Aber warum schreibt er uns dann 10 Gebote auf? Nun, diese 10 Gebote schreibt er ja auf für den Menschen nach dem Sündenfall. Sie werden ja, sie sind bekannte Menschen. Die Gebote, das Gesetz ist bekannt. Aber sie werden aufgeschrieben auf Gottes Finger 430 Jahre, nachdem Gott dem Abraham die Verheißung gegeben hat. Aber Abraham wusste etwas von Ehebruch. Abraham wusste etwas von nicht töten und von stehlen und von lügen. Abraham wusste das, weil er wird ja darauf aufmerksam gemacht, dass er diese Dinge tut und dass sie falsch sind, besonders das Lügen oder so eine halbe Lüge. Ja, so Gott musste ihm helfen. Er musste ihm helfen zu zeigen, Abraham, was du tust, ist falsch. Aber ich liebe dich trotzdem, er hat ihn doch dem gesegnet. Aufgrund dessen, dass er ihn lehren wollte. Und es ist ja Gottes Güte, die den Abraham zur Buße gelenkt hat. So, wo liegt der Kampf in unserem Leben? Wo brauchen wir Vertrauen für, damit wir den Glauben verstehen? Wir brauchen Vertrauen nur beim Nehmen. Deshalb sind alle Kämpfe, die zu siegen sind, beim Nehmen. Beim Geben wird nur geprüft. Beim Geben wird nur geprüft, woher wir nehmen. Deshalb, als der reiche Jüngling zu Jesus kommt, fragt dieser ihn, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus gibt ihm die grüne Tafel. Und der Jüngling sagt, das habe ich alles getan. Gott weiß, dass er es nicht getan hat. Jesus weiß das. Also tut er ihn auf die praktische Ebene und sagt, gib alles, was du hast. Verkauf's. Gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und dann sagt, und dann geht der Jüngling weg. Warum geht er traurig weg? Warum kann er nicht geben? Weil im Gesetz des Todes ist. Woher hat er seine Güter? Wem gehören seine Güter? Für wen hat er sie errungen? Er hat sie errungen für sich. Er hat sie errungen, er denkt aus sich heraus. Er weiß nicht, dass die Güter ja Gottes Güter sind. Und dass er nur dann den Gewinn hat, wenn er sie weggibt. Der reiche Jüngling war ein Übertreter des ganzen Gesetzes, weil er nahm nicht von Gott, er nahm aus sich selbst. Er hielt die oberen Vorschriften. Aber er sah das Gesetz nicht. Die Juden, sagte Paulus, haben eine Decke vor den Augen, wenn sie das Gesetz lesen, weil sie wissen nicht, was es sagt, was es heißt. Und wir heute genauso. Hätte ich nicht den Menschen die Krankheit gehabt, hätte ich es auch nie gesehen. So, der Kampf ist beim Nehmen. Wenn ich etwas nicht von mir nehme, kann ich es doch weitergeben, wenn Gott sagt, darin ist Gewinn. Schmeiß es doch hinaus, es ist gut. Aber ich kann es nicht hinausschmeißen, weil es mein ist. Mein Leben hängt daran. Es ist, ich muss es behalten. Es ist mein. Wir werden unser Leben nie geben können für den Dienst des Herrn, solange es unser ist. Nichts, was wir als unser denken, ist, können wir geben. So lasst uns doch das, was uns nicht gehört, aber was uns Gott gegeben hat, zum Benutzen, geben. So, weil Gott weiß, dass alle Kämpfe hier gekämpft werden, wem ich vertraue, um zu nehmen, schreibt er 10 Gebote. Und er schreibt 8 zu einem einzigen Zweck. Nämlich, uns zu warnen, von der falschen Quelle zu nehmen. Warum würden wir töten? Um zu nehmen und zu geben. Warum würden wir Ehe brechen? Um zu nehmen und zu geben. Warum würden wir stehlen? Um zu nehmen und zu geben. Warum würden wir lügen? Um zu nehmen und zu geben. Warum würden wir begehren? Um zu nehmen und zu geben. Ist doch ganz klar, um zu nehmen. Deshalb sagt Gott hier ganz deutlich, von hier sollst du nichts nehmen. Deshalb sagt er in diesem Gebot, was er zusammenfasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir kommen noch dazu, der Paulus erwähnt es auch. In ihm ist erfüllt das Gesetz der Liebe, weil wenn du deinen Nächsten lieben kannst, der dir nichts schuldet, zu keinem Zeitpunkt, von dem du nichts nimmst, bist du ein freies Wesen. dann erfüllst du das Gesetz. Jeder, der seinen Nächsten lieben kann, erfüllt das Gesetz. Aber sagt mir, meine Lieben, wie viele Beziehungen habt ihr, die rein zum Geben sind? Wenn ihr euch wirklich prüft, habt ihr keine einzige. Weil alle unsere Beziehungen haben wir, um zu nehmen. Wir geben uns nur nicht Rechenschaft darüber. Aber Gott muss es uns offenbaren. Er muss es uns zeigen. Und dann gibt es natürlich die ersten drei Gebote, die sagen, hier nicht nehmen. Wir sollen nicht von anderen Göttern nehmen, wir sollen uns nicht vor Götzen beugen oder Bilder und so weiter. Und wir sollen nicht einen Namen tragen, indem wir einen anderen Gottesnamen tragen und Gottes Namen missbrauchen. Das ist eine Warnung. Die zweite und dritte Gebot enthält die größten Warnungen für den Menschen, dass er ja nicht nimmt von dort. Es gibt nur ein Gebot zum Nehmen. Das ist das vierte, das ist das Sabbatgebot. Deshalb ist es das entscheidende Gebot, dass es zeigt, dass wir Geschöpfe sind. Aber haben wir nicht verstanden, was das Sabbatgebot heißt, auch wenn wir es halten, brechen wir es, weil wir nehmen ja nicht von Gott. Und wenn wir die Eltern nicht ehren können und ihnen nicht das geben, was wir von Gott geholt haben, weil wir Geschöpfe Gottes sind und nicht aus unseren Eltern kommen, sondern wir ehren unsere Eltern als die, durch die uns Gott auf diese Welt gebracht hat. Wir ehren die Eltern, weil sie uns nicht schulden. Wir haben keinen Anspruch an sie für uns. Ich könnte stundenlang über dieses Gesetz sprechen, aber ich muss zum Ende kommen. Wir müssen dieses Gesetz verstehen. Alle unsere Beziehungen mit Menschen müssen auf die Seite des Gebens kommen. Dann sind wir im Gesetz. Ansonsten sind wir außerhalb und sind unter dem Fluch des Gesetzes. Gefangen unter dem Gesetz. Alle von uns, ich hoffe, dass wir es merken, erfüllen dieses Gesetz nicht. Deshalb sagte Paulus, jeder, der das Gesetz nicht erfüllt, ist unter dem Fluch des Gesetzes, weil wir haben eine sündige Natur, die ist da geschrieben in der Bibel durch das Fett des Opferlammes, durch die Vorhaut des Herzens, durch den Irrtum, die Lüge, durch die Blindheit, durch den alten Menschen, durch die Gefangenschaft, durch den Sauerteig, durch die Armut, durch das Fleisch, durch das böse Auge. Alles Bilder ein und derselben Sache. Jetzt ist die Frage, wer muss sterben, damit ich vom Gesetz frei werde? Das Gesetz oder ich? Ist klar, dass nur ich sterben kann. Das Gesetz kann nicht sterben. So lasst uns klar machen, nur wenn wir tot sind vom Gesetz der Sünde, dann können wir das Gesetz des Lebens erfüllen. Dann sind wir frei vom Gesetz. Frei vom Gesetz bedeutet, wir leben im Grundgesetz. Das heißt, wir vertrauen Gott voll. Wir nehmen nur von Gott, genauso wie unser Heiland. Und so wie er nur von Gott gelebt hat, leben wir jetzt auch. Das bedeutet die Freiheit vom Gesetz. Wir brechen es nicht mehr. Ich bin im Einklang mit dem Gesetz. Gott ist meine Orientierung. Die Liebe ist der Ausdruck meines Wesens. Die Gerechtigkeit Gottes ist meine Gerechtigkeit. Es gibt keinen Konflikt mehr zwischen Geschöpf und Schöpfer. Ich lebe, das ewige Leben ist die Folge der Befreiung von der Unfähigkeit des Haltens des Gesetzes. Das heißt, der Unfähigkeit, das Gesetz zu halten. Das ewige Leben ist die Folge der Freiheit von dem Fluch des Gesetzes. Es ist die Folge davon, dass ich nicht mehr unter dem Zuchtmeister bin. Das heißt, ich halte es, weil ich des Glaubens geworden bin. Ich vertraue auf Gott. Dadurch, dass der Glaube Christi mein Glaube wird, werde ich zum freien Menschen. Dies geschieht natürlich bei der Neugeburt. Aber auch Paulus sagt, ich sterbe täglich. Es ist ein Prozess, bis wir eines Tages frei sind, bis wir eines Tages alle Mitmenschen nur noch lieben, um zu geben. Wenn wir das können, sind wir sicherlich im Gesetz des Lebens drin. Weil dann nehmen wir hundertprozentig von Gott, weil nur Gott kann einen Mitmenschen lieben, der böse ist. Nur Gott kann uns hat eine Liebe, die auch die Bösen, die Hinterlistigen, die Feinde, die, was auch immer, Kinderschände lieben kann. Alles können wir, wenn wir im Vertrauen auf Gott leben. So wie Christus alles aus seinem Vater konnte und nie gebrochen hat das Gesetz des Lebens und immer im Gesetz blieb, so werden wir, wenn sein Glaube unser Glaube wird, dasselbe leben und tun können. Und das ist mein Ziel, dass ich eines Tages völlig frei bin vom Gesetz. Das heißt, frei, es zu brechen. Dann bin ich im Einklang mit meinem Schöpfer. Dann bin ich im Einklang mit der Liebe. Dann ist mein Wesen, dann ist meine Motivation nichts anderes als Liebe. Und das will ich erreichen. Und du? Ich hoffe, du wirst es auch. Amen.